Herzlich willkommen zum Ehrencast live in den Bücherhallen. Hier in den Bücherhallen Hamburg am Hühnerposten. Wir sprechen im Rahmen der Aktionswoche Ehrentag. In Kooperation mit der Hamburg Open Online University an der HAW Hamburg wurde organisiert, dass wir über Ehrenamt sprechen. Und wie eben auch schon in anderen Gesprächen davor, sitzt hier bei mir eine ehrenamtlich engagierte Person, nämlich Dorothea Rode. Und dein Thema, Dorothea, ist die ambulante Sterbebegleitung. Und ich würde einfach mal versuchen, zusammenzufassen, was ich davon verstanden habe. Und dann gucken wir mal, ob ich durch die Fehlertore durchkomme. Es ist ja irgendwie schon ein Thema, vor dem, hatten wir, glaube ich, auch hier heute schon, vor dem viele zurückschrecken. Also der Tod, das Sterben. Und bis zu einem gewissen Grad vielleicht dadurch ja sogar umso wertvoller in dem Kontext zu arbeiten. In der ambulanten Sterbebegleitung ist es so, dass geschulte Ehrenamtliche, das ist, glaube ich, wichtig zu betonen, Menschen, die sterben, die schwer krank sind und sterben, begleiten auf diesem Weg. Das ist ambulant, sprich, das passiert bei Menschen oft zu Hause oder in Pflegeheimen, aber meistens, glaube ich, zu Hause in den privaten Wohnungen der Menschen. Und du hast im Vorgespräch auch gesagt, das hat mich irgendwie noch so, habe ich noch so ein, zwei Tage auch so mit mir im Hinterkopf rumgeschleppt, dass du dieses Ehrenamt auch so ein Stück weit, ich habe es so für mich mitgenommen, auch als Entlastung machst von dem, was du sonst so tust. Und bei mir gingen dann gleich irgendwie mehrere Lampen irgendwie an, weil ganz viele ja eben mit dem Tod, mit dem Sterben eher eine Belastung verbinden. Und du sicher auf einem gewissen Level irgendwie auch, aber für dich, dir gibt das auch irgendwie eine Art von Freiheit, eben in der ambulanten Sterbebegleitung zu arbeiten, glaube ich. Habe ich das so grob richtig umrissen?
Das hast du perfekt wiedergegeben. Ach. Absolut, super zugehört. Genau so ist es. Also Ich habe mega Manschetten gehabt vor dem Thema. Ja. Ich habe echt Angst gehabt vor den Themen Krankheit und Sterben und Todsein und Trauer und alles, was dazu gehört. Und deswegen, vielleicht habe ich mich dem auch zugewendet, weil ich dachte, wenn ich so eine Sterbebegleitungsqualifizierung mache, dann tut das ja erstmal noch nicht weh. Also so ein bisschen Microdosing-Tod. Da kann ich ja auch dann immer noch nach 6 Wochen aufhören und sagen, nee, das wird mir ja alles zu viel und zu doll und zu intensiv. Und tatsächlich war es so, wie ich es ein bisschen gehofft hatte, dass bei der Beschäftigung mit dem Thema die Ängste kleiner wurden und ich mich dem immer mehr zuwenden konnte und immer mehr öffnen konnte. Und wir haben in der Qualifizierung sehr viel Selbsterfahrung gemacht und ganz viel gelernt, wie gehen wir um miteinander. Und das hat mir sehr viel auch beigebracht, wie ich außerhalb dieses Kontextes mit Menschen umgehen kann, sodass es mich entlastet. Und ja, weil du auf die Entlastung gekommen bist, es entlastet mich, weil mein Beruf mir mehr und mehr sinnlos erschien. Ich habe eine kleine Marketingagentur und ich finde es eigentlich nicht so toll, Leute dazu zu bringen, noch mehr zu konsumieren, als sie eh schon tun. Und habe sehr gehadert, wusste aber nicht so richtig, was ich sonst machen soll. Und als ich tatsächlich meine erste Begleitung hatte, ist eine Wahnsinnslast von mir abgefallen, weil ich dachte, wenigstens eine sinnvolle Sache mache ich im Leben. Und das hat sich einfach so gut angefühlt. Und dann hatte ich nicht mehr so diesen Druck, dass meine Arbeit mir Sinn, also mit der ich Geld verdiene, mir Sinn stiften muss, weil ich was anderes im Leben hatte, was sinnstiftend war, weil die Leute haben tatsächlich gewollt, dass ich komme. Ja. Marketing also ist ja oft so ein, ich drücke den Leuten was rein, Ding.
Also diese Überfrachtung von Beruf auch, die ja auch, glaube ich, die ja eher zunimmt nach meiner Beobachtung, das muss sinnstiftend sein, das muss dich erfüllen. Das hat es bei dir aus dem Job praktisch rausgenommen, weil du ein Ehrenamt hast, das irgendwie nochmal wirklich dir als eine wahnsinnig sinnvolle Tätigkeit irgendwie vorkommt, die du als solche wahrnimmst.
Okay. Ja, ich habe es wie so ein Ventil empfunden, dass dieser Druck, den ich empfunden habe, tatsächlich, der wird auch mehr. Früher hat man halt gemacht, was die Eltern gesagt haben. Wirst halt Buchhalterin, zack, die Bohne und dann da gibt es nichts dran zu deuten. Und da hat man das 40 Jahre lang gemacht. Ich habe immer schon sehr viele verschiedene Berufe gemacht, aber tatsächlich, das mache ich jetzt schon sehr lange und fand es irgendwie unbefriedigend insgesamt. Ja.
Führ mich vielleicht mal so durch. Wie läuft so ein, weiß nicht, ob es den typischen Fall gibt, aber so einen mehr oder weniger typischen Fall, wo jemand auf dich zukommt und sagt, wir hätten jetzt hier gerne Sterbebegleitung, das sind die Umstände. Also wie ist so ein typischer Ablauf? Wie wird man auf dich aufmerksam und wie ist dann so die Reise weiter entlang des Wegs?
Also ist der ambulante Hospizdienst hat vier hauptamtliche Mitarbeiterinnen, unsere Koordinatorin, ganz, ganz tolle Frauen, ganz toll, muss ich gleich noch mehr von erzählen. Mhm. Die werden meistens von Palliativpflegediensten, mit denen sie kooperieren, angesprochen.
Ja.
Und diese Palliativpflegedienste pflegen Menschen zu Hause, die den Wunsch haben, zu Hause zu sterben und nicht in irgendwie ein Heim zu kommen oder im Krankenhaus zu liegen. Die werden da rund um die Uhr betreut und gepflegt. Und wenn das Menschen sind, die wenig Angehörige haben oder die das Bedürfnis haben, mit einer neutralen Person einmal die Woche zu sprechen, ein bisschen eine Begleitung zu haben, dann kommt der Pflegedienst auf den Hospizdienst zu und der Hospizdienst überlegt, wer könnte passen zu dieser Person.
Okay.
Und dann kriege ich eine E-Mail.
Ja.
Hättest du Lust, Frau Meier zu besuchen? Die wohnt da und da, hat das und das.
Du kriegst so ein paar Rahmendaten schon,
genau.
So, was Geografie angeht, vielleicht auch, ich sage jetzt mal Krankheitsbild oder so.
Bisschen auch ein Krankheitsbild,
Profil.
Genau.
Ja,
okay. Ist die Person noch mobil oder nicht?
Okay. Und dann sagst du ja.
Und dann sage ich eigentlich immer ja, weil ich darauf vertraue, dass die Koordinatoren mich ausgewählt haben, aus gutem Grund.
Ja.
Und dann rufe ich die Person an oder wenn die mit dem Telefon nicht gut klarkommt, einen Angehörigen, aber meistens die Person selbst und mache einen Termin ab. Und dann treffen wir uns und gucken, ob es passt.
Okay, das heißt, das ist dann wirklich so ein Kennenlerntermin, weil, also ich habe deswegen auch, glaube ich, gezuckt mit dieser Entlastung, was ja schon ein sehr intimes Ding ist. Also jemanden beim Sterben zu begleiten, da fällt mir, glaube ich, wenig ein, was irgendwie, wo vielleicht auch intimere Themen vielleicht auch zutage treten oder vielleicht auch nochmal Dinge aufbrechen von vor 30, 40, 50 Jahren. Da beschnuppert ihr euch so ein bisschen und überlegt, passen wir zusammen, können wir das zusammen hintereinander kriegen hier?
Genau, das sage ich auch immer ganz deutlich. Mhm. Ihnen muss meine Nase nicht passen. Sie müssen nicht mir das sagen. Sie können dann im Hospizdienst anrufen und sagen, schicken Sie mir bitte jemand anders. Die nervt ja total. Aber das ist bisher glücklicherweise noch nicht passiert. Aber das sage ich vorher, weil das muss nicht passen. Und es ist tatsächlich so, dass man sehr viel, dass es mitunter zu sehr viel Nähe kommt.
Ja. Wie lang ist denn, ich bleibe mal noch beim Technokratischen und habe, glaube ich, gleich auch noch ein, zwei andere Fragen, aber wie lang ist denn so ein Prozess? Gibt es da so eine Spanne? Also nach meiner Vorstellung kann das alles sein zwischen einer Woche und 2 Jahren.
Genau, so
oder?
Ist es auch.
Ja.
Also 2 Jahre ist eigentlich schon dann keine Sterbebegleitung mehr. Das gibt es, dass Leute sich wieder glücklicherweise erholen.
Ja.
Dann kann man auch sagen, wir beenden das hier. Ich muss sie nicht mehr besuchen, das ist hier keine Sterbebegleitung. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Und ich hoffe auch, dass wir uns in diesem Kontext nicht wiedersehen, dann kann ich das beenden. Das würde ich mit den Koordinatorinnen vorher besprechen. Aber es gibt auch, es hat auch schon Fälle gegeben, die habe ich einmal gesehen und dann waren die entweder danach im Hospiz oder gleich verstorben. Das ist aber eher selten. Meistens melden die Leute sich ein bisschen weiter vorher.
Und typisch wäre dann sowas wie 3 Monate oder wie?
Weil ja. Also das können 3 Wochen sein, es können 3 Monate sein, das können auch tatsächlich 1-2 Jahre sein. Das wird auch uns überlassen. Wollen wir weiter begleiten, wenn sich das hinzieht und man irgendwie dann im Grunde genommen Besuchsdienst macht, das aber keine aktuelle Sterbebegleitung ist.
Ja.
Aber das machen manche auch dann nicht. Ich glaube, meine längste war tatsächlich ein Dreivierteljahr.
Ja, ich frage auch deswegen, weil ein Thema, das wir heute ja auch schon in den anderen Gesprächen hatten, war die Frage nach der emotionalen Distanz und Nähe, so ein Stück weit. Und mit Verlaub, es ist ja dann schon irgendwie ein emotional anderes Thema, ob ich jemanden sein Android-Phone einrichte, als wenn ich jemanden beim Sterben begleite. Also so die, du hast da ja hoffentlich in irgendeiner Art und Weise Mechanismen und auch in deiner Fortbildung, in deiner Ausbildung was mitgenommen, was es dir überhaupt ermöglicht, diese Arbeit zu machen, oder?
Ja, genau. Das, da haben wir sehr viel drüber gesprochen. Da wird auch in Supervisionen drüber gesprochen. Ich nenne das professionelle Nähe. Ich will sehr empathisch und sehr nah sein, aber auf eine Weise gehe ich auch nach dem Besuch raus. Und da kann ich dann, wenn ich das möchte, mit Aromaöl oder mit einer Radtour oder so, das irgendwie abschütteln, mir einfach bewusst machen, das ist jetzt nicht mein Schicksal, das ist nicht meine Mutter oder meine Schwester oder mein Bruder. Und einfach sich dieses bewusst zu machen und trotzdem diese Nähe zuzulassen, das finde ich muss sein, sonst, sonst bringt es uns nicht weiter, ne? Also ich möchte, dass diese Menschen auch so viel Vertrauen zu mir haben, dass sie mir über ihr Leben erzählen mögen und dass sie auch vielleicht mal was Schweres ansprechen können oder ihre Ängste ansprechen können oder weinen können, wenn ihnen danach ist. Und dafür braucht es ein offenes Herz und eine Bereitschaft zur Nähe. Mhm. Ja.
Da gibst du ja auch von dir selbst in den Momenten wahrscheinlich viel Preis, oder? Also so zumindest machst du dich nach meiner Vorstellung sehr, na, ich will nicht sagen verwundbar, aber schon sehr, also wenn du sagst offenherzig, dann gehört da ja auch ein Level an Empathie zu, den man nicht an jedem Dienstagnachmittag so aufbringen kann, oder?
Ich bin eigentlich mittlerweile so weit, dass ich denke, Empathie ist in jedem Moment des Lebens wichtig. Auch wenn ich mit Menschen spreche, die hierher geflüchtet sind, die vielleicht noch nicht besonders gut Deutsch können, wie wir es gerade gehört haben, brauche ich ein wirklich offenes Herz und eine Offenheit für die Situation dieser Person. Und das, finde ich, ist einfach etwas, was ich auch sehr fürs Leben gelernt habe. Und wir haben aber, das nennt sich furchtbares Wort, hospizliche Haltung. Davon wird viel gesprochen in dieser Qualifizierung und das bedeutet, um mich geht's hier nicht.
Ja.
Das heißt, natürlich, wenn die Person mich fragt, bist du verheiratet oder wo warst du im Urlaub oder so, dann kann ich das erzählen, aber ich lenke immer wieder zurück auf die Person, weil ich will hier nicht meine Meinung sagen, ach ja, sie finden, der Arzt war scheiße, stimmt, ist auch ein Idiot. Nee, ich lasse das so stehen und sage, das tut mir leid, dass sie ihren Arzt als ein unfähigen Typen erlebt haben. Ich beurteile und bewerte das nicht. Ne?
Ja.
Und dass der Pflegedienst wieder nur Mist gebaut hat, dann sage ich, das tut mir leid, dass Sie das erleben müssen. Und ich sage nicht, oh, Pflegedienst ist auch echt immer das Letzte. Oder ich sage, seien Sie doch mal dankbar. Also ich meine, Sie können froh sein, dass hier überhaupt einer kommt. Ne? Das tue ich alles nicht, sondern ich bin das weiße Blatt und die Leute erzählen mir aus ihrem Leben und ich versuche möglichst vorurteilsfrei einfach ein Resonanzboden dafür zu sein und Fragen zu stellen und zu gucken, wie geht's der Person gerade und was ist gerade für ein Thema dran heute.
Und das machst du aber nicht, indem du zum Beispiel selber ein Ziel vor Augen hast für den Termin.
Gar nicht.
Ich an, das ne? ist sondern auch das kommt dann, wenn du sagst Resonanz, dann meinst du das auch wirklich so, du gibst zurück und es prallt nicht an dir ab, aber es ist, du gibst zurück, was kommt und damit wird dann gearbeitet in dem
Ganz
Termin.
Genau. Es geht auch ehrlich gesagt eher selten ums Sterben, weil die Menschen haben selber die Hosen voll meistens. Wenige nicht. Das habe ich auch schon erlebt. Die habe ich auch gleich gefragt, wie sie das machen, dass sie keine Angst haben. Aber das sind kurze Momente, wo über das Thema selbst gesprochen wird und die Angst davor vielleicht oder was wird sein oder wie wird es sein. Und meistens geht es darum, aus dem Leben zu erzählen, auch aus dem aktuellen Erleben zu erzählen. Und ich frage auch viel über die Geschichte der Menschen, weil das am Lebensende häufig wichtig ist, nochmal eine Würdigung des eigenen Lebens zu erfahren. Und dann kann ich das auch mal kommentieren und sagen, Sie haben ja ein Wahnsinnsleben gehabt. Sie haben ja so viel durchmachen müssen auch. Und das einfach nochmal hinzustellen, in den Raum reinzustellen und zu sagen, ich sehe, was du oder was Sie erlebt haben. Und ich würdige das hier einmal. Ich bezeuge das, ich würdige das.
Irgendwie.
Ja. Es ist relevant. Es war nicht nichts.
Mm. Als wir im Vorgespräch waren, hatten wir auch sowas, ich habe das für mich gedanklich überschrieben mit Ambivalenz gegenüber dem Ehrenamt, so ein Stück weit. Und ich habe das, glaube ich, ganz vor inzwischen hier bei uns live im Raum, Stunde 40 ist es her, dass ich gesagt habe, Ehrenamt ist immer da, wo Staat und Markt nicht sind. So. Und wir haben da, glaube ich, im Vorgespräch auch so ein paar Minuten mit verbracht, darüber zu sprechen. Und du hast da, glaube ich, auch ein paar Gedanken zu, wie sich das verhält. Ich beschreibe es mal sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr pauschal, und du bringst bestimmt gleich die Nuancen rein. Aber so diese Haltung, die ich in verschiedenen Bereichen, in denen ehrenamtlich gearbeitet wird, immer wieder wahrnehme, ist, na, jetzt haben wir ja hier was Ehrenamtliches etabliert, dann können wir uns ja als Verwaltung, als Staat, als Kommune, was auch immer es ist, auf welcher Ebene auch immer, vielleicht sogar ein Stück weit zurückziehen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung, und du hast sie so ein bisschen im Gespräch auch bestätigt, lege ich dir mal in den Mund.
Genau, du hast ja am Anfang gesagt, 27 Millionen Menschen in Deutschland sind ehrenamtlich tätig. Da war ich erstmal sehr verblüfft, aber andererseits auch nicht. Ich finde tatsächlich das wichtig für unsere Demokratie, dass wir hier zusammenhalten und dass wir sagen, wir unterwerfen nicht alles dem kapitalistischen Verwertungssystem. Alles muss bezahlt werden, jedes kleinste Engagement muss vergütet werden. Ich finde das toll, dass Leute sich engagieren. Wie gesagt, mich entlastet es auch. Aber ich finde auch, dass der Staat sich zum Teil ziemlich darauf ausruht. Und dadurch, dass so viele Menschen so engagiert sind, also wie gesagt, ich hatte dir das, glaube ich, erzählt, der Leiter der Tafeln hat bei einer Ehrung gesagt, es ist eine Schande für den Staat, dass es so etwas wie die Tafel in Deutschland geben muss, dass die Leute nicht einfach genug Geld bekommen, die auf Transferleistungen angewiesen sind oder auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, um sich Geld zu kaufen, dass Geflüchtete nicht vom ersten Tag an einfach genug Geld bekommen, um sich was zu essen zu kaufen und Kleidung und so weiter, dass die zu den Tafeln und zu den Kleiderkammern gehen müssen, dass es nicht genug Angebote gibt, die staatlich gefördert werden, um Deutsch zu lernen, dass die Pflegedienste am Stock gehen und keine Zeit haben, sich mit den Leuten mal einen Augenblick hinzusetzen und so weiter. Darauf ruhen sich Institutionen auch aus. Deswegen finde ich es einerseits ganz toll und gleichermaßen nicht so toll.
Was bedeutet das denn, wenn ich jetzt als das Problemfeld übertrage auf, nenn es jetzt mal deinen Bereich, also die Sterbebegleitung und vielleicht auch, kann ich schlecht für die Pflege sprechen lassen, aber was würde das denn bedeuten? Also hast du vielleicht auch eine Vorstellung davon, wie man den Bereich jetzt in deinem Fall der ambulanten Sterbebegleitung auch nicht nur ehrenamtlich, und wird ja auch schon unterstützt von Hauptamtlichen, so wie ich das verstanden habe, also diese Koordination, wie ich es richtig verstanden habe, ist eine hauptamtliche Tätigkeit, und dann die eigentliche Arbeit sozusagen an der Person, die liegt dann bei den Ehrenamtlichen, zumindest in dem Konstrukt. Kannst du dir vorstellen, wie sich das auch anders organisieren ließe?
Ich weiß zum Beispiel, dass es in den USA sogenannte Death Doulas gibt. Das sind so wie Hebammen für Sterbende, die begleiten Sterbende hauptberuflich und eben auch dann in der letzten Phase des Lebens haben die mehr Zeit. Ne? Die Ehrenamtlichen, die gehen einmal pro Woche für 2 Stunden zu den Begleiteten. Oder wenn man Zeit hat, wenn es aufs Ende zugeht und die Menschen haben wirklich keine Angehörigen, die bei ihnen sind, und man hat das Gefühl, die wollen auch nicht alleine sterben, denn ich gehe dann auch schon mal öfter hin. Aber wenn sowas von irgendeiner Pflegekasse, von ich weiß nicht wem, Krankenkasse, Pflegekasse, sonst wem bezahlt würde, wäre das vielleicht auch was noch mehr Menschen in Anspruch nehmen würden.
Ja.
Oder was bekannter wäre, wenn man das Angebot bekäme, wenn man eine lebensbegrenzende Krankheit hat und diese Diagnose bekommt, dass man gleich vom Arzt auch gesagt kriegt, übrigens die Kasse bezahlt auch Begleiter. Sterben ist ja nicht nur ein körperlicher Prozess, es ist auch ein spiritueller Prozess. Und früher haben das die Kirchen auch vielleicht zum Teil abgedeckt, ne? machen sie auch vielleicht noch, ne? Das so letzte Ölung, aber das ist ja ein Besuch, ne? Und ich glaube auch wohl, dass Pastorinnen und Pastoren Sterbende öfter besuchen, wenn sie von ihnen wissen, wenn die Menschen denn gläubig und in der Kirche sind. Aber ich finde, sowas sollte überkonfessionell, interkulturell geregelt werden.
Ja. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass, so habe ich zumindest viele Menschen auch der einer älteren Generation im Kopf, die wollen ja nicht zur Last fallen. Also es ist ja ganz oft das, was so auch vorgeschoben wird nach so in Unterhaltungen, in denen ich bin. Und da geht es nicht um Sterben, sondern da geht es dann vielleicht um Vorhänge aufhängen, Drucker einrichten oder so eher profane Dinge des Alltags. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Hürde, die erstmal jemand nehmen muss, um überhaupt erst mit dir in einem Raum zu sitzen.
Genau, um Hilfe zu bitten, fällt den meisten Leuten sehr, sehr schwer. Das ist übrigens auch eine Übung aus dem Qualifizierungskurs, war eigentlich die erste Übung, die wir machen mussten. Mhm. Wir mussten jemanden um Hilfe bitten und jemanden Hilfe anbieten. Und die meisten Leute haben es echt schwer gehabt, um Hilfe zu bitten. Und das ist nicht nur in der älteren Generation so. Und wenn dann ein Arzt sagt, nein, das steht dir zu, steht Ihnen zu, können Sie gerne in Anspruch nehmen. Die Leute machen das gerne oder sie werden sogar dafür bezahlt, das ist deren Beruf. Dann kann man sagen, ach so, ja gut, dann ne?
Senkt zumindest die Hürde.
Senkt das vielleicht die Hürde, das in Anspruch zu nehmen und auch eine Aufklärung darüber, was machen wir da eigentlich miteinander? Ne? Streichelt die mir jetzt die ganze Zeit die Hand oder was passiert hier? Ne? Also warum sollte ich so jemanden an meiner Seite haben wollen? Vielleicht auch, damit ich über Sachen reden kann, mit denen ich über meine Kinder, meinen Ehemann, meine Ehefrau nicht sprechen möchte.
Ja. Und du hast gesagt im Vorgespräch, dass es auch so weit geht, dass du nicht nur stundenweise kommst, sondern wenn es dann, ich sag mal, auf die Zielgerade geht,
genau,
dass du
so
dann
sagen.
Auch mal eine Nacht bei jemandem verbringst und dich irgendwie mit dazusetzt.
Genau.
Oder auch längere Zeiträume dir dann versuchst zu blocken, wenn es dann irgendwie auch in deinen Tag ja irgendwie auch integrierbar ist. Ne?
Also ich hatte auch schon Nächte verbracht bei Menschen, die ich begleitet habe, wo mich Angehörige dann dazu gebeten oder gefragt haben, ob ich kommen könnte. Ne? Und bin dann auch tatsächlich da gewesen, als die Person gestorben ist. Das ist aber meistens nicht der Fall. Es gibt aber noch eine andere Anfrageart. Das heißt, die Hauptamtlichen fragen uns, ob wir eine nächtliche Begleitung machen können. Das heißt, dann gehe ich abends vielleicht um 7 oder um 8 hin und bleibe bis morgens um 7, damit die Angehörigen mal schlafen können. Oder wenn es keine Angehörigen gibt, wenn da Ängste am Lebensende sind, damit die Leute nachts nicht alleine sind und nicht ins Krankenhaus müssen. Und da komme ich dann zu jemandem, den ich vorher nie gesehen habe oder die ich vorher nie gesehen habe. Und da sind wir ein Kreis von Ehrenamtlichen, die sich dafür zur Verfügung gestellt haben. Da muss ich überhaupt nicht zusagen. Manchmal bin ich auch im Urlaub und habe nächsten Tag was vor und kann mir nicht die Nacht da irgendwo um die Ohren schlagen. Und aber wenn ich Zeit habe und die Möglichkeit habe, mich am nächsten Tag auszuruhen, dann mache ich das sehr gerne. Das sind häufig sehr intensive Stunden.
Habe ich mir gerade überlegt, wie intens das dann ist. Du hast, glaube ich, auch erzählt, dass es auch Leute gibt, denen es schon reicht, in Anführungszeichen, wenn einfach nur noch jemand da ist und in der Ecke vom Raum ein Buch liest.
So, die meisten Menschen reden in der letzten Phase nicht mehr oder sind so sediert und mit schmerzlindernden Mitteln voll, dass da eigentlich kaum noch Kommunikation ist. Es geht nur darum, dass wenn die aufwachen, dass sie dann nicht sich alleine fühlen, dass man dann sagt, ich bin bei Ihnen, ist alles okay mit Ihnen, was möchten Sie, wollen Sie was trinken oder irgendwie. Und ich habe es aber auch schon erlebt, dass mich eine Frau wirklich die ganze Nacht sich mit mir unterhalten wollte. Die war wirklich super ängstlich und die konnte gar nicht die Augen zumachen, weil sie dann immer Ängste bekommen hat. Und das waren intensive, interessante Gespräche. Wirklich. Ich glaube, die hat den ganzen nächsten Tag geschlafen, ich auch, aber da habe ich mich auch gewundert, dass das so angefragt wurde. Die war noch gar nicht so ganz am Lebensende, aber das sind häufig sehr intensive Zeiten oder eben auch nicht. Wenn jemand die ganze Nacht schläft, dann habe ich auch meinen Laptop dabei und gucke irgendeine Serie und reagiere dann nur darauf, wenn jemand sich bewegt und sagt, irgendwas sagt. Ne? Ja. Aber dann kann ich nebenbei Fernsehen gucken oder ein bisschen selber dösen.
Auch was aus dem Vorgespräch. Gut, dass wir vorher gesprochen haben. Ich habe mir vorgenommen, dich zu fragen, ob du Tipps hast. Ich nenne es mal das einerseits, was die Sterbebegleitung angeht. Also wir alle sind ja, je älter wir werden, desto konfrontierter sind wir üblicherweise damit, dass Leute sterben in unserem Umfeld, in der Verwandtschaft, Elterngeneration etc. etc. Hast du irgendwie 2, 3 Tipps für die Leute, die in der Sterbebegleitung sind? Und wonach ich dich vorher nicht gefragt habe, ich stelle dich aber trotzdem hier ins Scheinwerferlicht und frage dich jetzt, hast du vielleicht sogar Tipps für Sterbende? Fangen wir erstmal mit dem an, in der Sterbebegleitung. Also Szenario, mein Vater, meine Mutter oder die Tante oder wer auch immer es ist, liegt im Sterben, was sind so Drehs und Kniffs, wo du da denkst, das macht uns allen vielleicht das Leben leichter?
Ich glaube, dass wir als Angehörige gut daran tun, auch selbst ein bisschen loszulassen und die Sterbenden nicht mehr zu zwingen, noch ganz viel zu essen und zu trinken, weil wir sie am Leben halten wollen, sondern darauf zu vertrauen, dass es da so eine Körperweisheit gibt bei den Sterbenden, die wissen schon selber, ob sie noch was zu sich nehmen wollen oder nicht. Und der Körper kennt den Weg, da haben noch alle rausgefunden bisher, die gestorben sind, ist keiner dran gescheitert. Und das einfach ein bisschen mal da dieser Körperweisheit zu vertrauen und nicht, natürlich möchten wir die Menschen bei uns behalten, aber zu sagen, wenn der Mensch das nicht mehr möchte, dann lassen wir das und dann zwingen wir nicht mehr. Und was ich auch wichtig finde, ist zu wissen, dass man glaubt oder man weiß es sogar, dass Menschen bis zuletzt hören können, auch wenn die schon lange nicht mehr sprechen können. Das heißt, ich würde nicht über eine Person sprechen, die in dem Raum liegt. Ich würde nicht ganz schlimm dummes Zeug reden, mit irgendwelcher Verwandtschaft noch einen Streit vom Zaun brechen, mit dem Cousin vielleicht schon übers Erbe, wenn die Person noch nicht tot ist und anwesend. Die hören das, das kann die, glaube ich, sehr stressen. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass wir anbieten, dass die Hand der sterbenden Person auf unserer darunter geschobenen Hand liegt, dass wir sie nicht festhalten. Also nicht die Hände irgendwo nicht drumlegen, so klammern, ja. Genau. Und auch, wenn wir sehen, die Person liegt im Sterben, aber kann nicht sterben, einfach auch mal für eine halbe Stunde oder eine Stunde rausgehen. Aus meiner Erfahrung und der Erfahrung von Leuten, die schon viel, viel länger begleiten, weiß ich, dass Menschen sich das aussuchen, ob sie in Begleitung sterben oder nicht. Das heißt, manche warten so lange, bis sie endlich mal alleine sind und dann kommen die Angehörigen wieder rein und denken, jetzt haben wir es verpasst. Aber das sollte so sein und dem sollte man auch diesen Weg gehen lassen, den der oder die für sich auswählt. Ne? Manche wollen im Arm gehalten werden, wenn sie sterben, andere wollen ihre Ruhe haben. Und da wirklich hinzuspüren und sich keine Vorwürfe zu machen, dass man rausgegangen ist und die Person genau in der Zeit gestorben ist, das sollte dann so sein.
Okay, habe ich kapiert. Hast du vielleicht auch mich wird es ja irgendwann treffen, hast du einen Tipp für mich, wenn ich sterbe? Was sollte ich irgendwie mitnehmen als Gedankengut? Oder ist das zu pauschal? Banalisiere ich das gerade mit der Frage?
Schön wäre es, wenn ich das wusste. Ja. Also ich glaube, je eher man sich mit dem Thema befasst, desto mehr baut es Ängste ab. Und ich glaube, dass man auch gut daran tut, wenn man nicht so viel Zeit mit Bullshit verbringt, mit Social Media und irgendwie Leuten, die einem nicht gut tun. Weil wenn Leute am Lebensende was bereuen, dann fällt es ihnen sehr schwer loszulassen. Also leb ein Leben, hinter dem du stehen kannst, wo du am Ende sagen kannst, ist egal wie alt, ich habe bisher das gut gemacht. Ich habe nicht mein Leben vertan, indem ich mich 30 Jahre in einer schrecklichen Ehe aufgehalten habe oder einen Job gemacht habe, den ich gehasst habe, zig Jahre lang oder so. Oder ich habe mich mit Leuten zerstritten und ich beharre darauf, mit denen zerstritten zu bleiben. Und am Ende denkt man, ach Mensch, hätte ich doch mal nachgegeben.
Also mit diesem Bewusstsein der Endlichkeit so ein bisschen.
Ja, ich glaube, dass das für ein lebendiges Leben sorgt und dafür, dass man Dinge auch nicht immer so ganz ernst nimmt, die manchmal nerven.
Hätte ich dich etwas fragen sollen, was du nicht gefragt worden bist? Haben wir was ausgelassen, was dir irgendwie noch auf dem Herzen liegt?
Unbedingt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich muss unbedingt von meinen Koordinatorinnen schwärmen, weil ich habe nicht gewusst, bevor ich damit angefangen habe, wie wahnsinnig unterstützend diese Menschen sind, die da im Hospizdienst arbeiten. Ich kann mit all meinen Sorgen immer zu denen kommen. Ich kann auch sagen, diese Person ist mir zu rassistisch, da möchte ich nicht mehr hingehen. Die sagt schlimme Wörter über Menschen, die in ihrem Pflegedienst arbeiten und ist, ich weiß nicht, wie nazimäßig übergriffig, dann sagen die sofort, auf gar keinen Fall musst du da nochmal hingehen. Und das musst du auch nicht rechtfertigen, gar nicht. Mhm. Ne? Also, du kannst auch einfach so sagen, ich will da nicht mehr hingehen, muss es auch nicht erklären, aber dass diese Unterstützung und auch immer wieder Feedback, wenn mir irgendwas schwer gefallen ist oder wenn ich tatsächlich immer wieder was mit nach Hause nehme, ich habe eine unfassbare Unterstützung in denen und abgesehen von den Supervisionen haben die immer ein offenes Ohr für einen und ein tierisch gutes Gespür dafür, wen sie zu wem schicken. Das hätte ich gerne vorher gewusst und das musste ich hier nochmal loswerden.
Mhm. Und das wären auch diejenigen, die ich anspreche, wenn ich Interesse habe, ein ähnliches oder dieses Ehrenamt anzugehen für mich? Oder wo?
Genau.
Was wäre die erste Anlaufstelle?
Man kann zu ambulanten Hospizdiensten gehen, ja. Die machen in Abständen Qualifizierungskurse, vorher meistens Infoabende und da kann man sich informieren und wann auch immer der nächste Qualifizierungskurs beginnt, dafür bewirbt man sich und dann wird man genommen oder nicht. Man wird eher nicht genommen, wenn man gerade aktuell einen Sterbefall hatte, der einem sehr nahe gegangen ist. Aus dem wirklich hehren und guten Grund, jetzt kann ich das den anderen gut beibringen, jetzt habe ich das gerade erlebt, jetzt möchte ich das auch weitergeben. Das ist nicht der Fall. Wir wollen da niemandem was beibringen und meistens braucht es ein bisschen Abstand zum eigenen Trauerfall, um dann, und das besprechen die aber mit einem.
Okay.
Und natürlich, du als Mann würdest sowieso genommen werden. Das sind fast nur Frauen und die lieben es, wenn sich Männer bewerben. Das ist scheißegal, wann dein letzter Sterbefall war, den nehmen sie immer.
Gut zu wissen, dass mich das dann qualifiziert. Dorothea Rode, vielen Dank für deine Arbeit. Vielen Dank, dass du hier mit uns drüber gesprochen hast. Das war die Live-Podcast-Folge zur ambulanten Sterbebegleitung mit Dorothea Rode.
Danke, Christian, für das tolle Gespräch. Hat mir sehr Freude gemacht.
Dankeschön. Danke dir. Wir sind immer noch in den Bücherhallen. Wir sind immer noch organisiert worden von den Bücherhallen und der Hamburg Open Online University. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ein, zwei Links finden sich sicher zu dem Gespräch in den Shownotes wieder. Aber erstmal dein Applaus.